Wie gesagt, wir wollen in den fortlaufenden Text hineinschauen und wenn wir die Übersetzung vielleicht einblenden können, ich werde aus der Elberfelder Übersetzung lesen, Philipper Kapitel 2, zunächst den Vers 5, den möchte ich lesen und dann werden wir gleich noch mal ein bisschen zurückgreifen auf die Verse davor. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und ich weiß nicht, wie gut wir uns erinnern können an die letzte Bibelarbeit vor einer Woche. Diese Gesinnung, dieses Wort allein verrät ja schon, dass dem Ganzen vorher eine Beschreibung vorangegangen sein muss, weil er das so formuliert, diese Gesinnung sollen wir in uns haben. Wir werden gleich darauf eingehen. Ich dachte generell so, wenn es um das Wort Gesinnung geht, man sagt ja, die Gedanken sind frei. Oder vielleicht kennen wir das aus dem Alltag. Was ich denke, das geht doch keinem was an. Was ich sage, das kannst du beurteilen, aber ich kann mir, jeder denkt sich seinen Teil und ähnliche Formulierung kennen wir. Kann man seinen Gedanken befehlen oder seine Einstellung irgendwie, seine Einstellung steuern, habe ich mich gefragt. So wie man, ja, eine Einstellung, wir kennen das aus dem Alltag, wenn wir ein Navigationsgerät bedienen, die Einstellungen ändern, das Ziel verändern und dann hat es eine andere Programmierung, eine andere Einstellung, damit man an das entsprechende Ziel dann ankommt. Und wenn wir jetzt auf die Verse davor den Blick werfen, ab Vers Kapitel 2, ab Vers 1 bis 4, die möchte ich lesen, dann klingt das schon sehr deutlich durch und immer wieder auch diese Aufforderung, im Prinzip ist sie da auch schon enthalten, dass wir eine Gesinnung haben oder ändern sollen. Ich möchte diesen Text so einfach auch nochmal lesen. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. An jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern an jeder auch auf das der anderen. So, diese Formulierung, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung habt und dieselbe Liebe. Hier ist das wieder angesprochen und es hat ja eine Aufforderung in sich. Und zwar die Gesinnung zu haben und dieselbe Liebe zu haben. Also im Zusammenhang geht es ja um Einheit. Und da werden ja Dinge aufgeführt, die dann diese Gesinnung genauer beschreiben oder diese Einstellung. Und das heißt hier, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht heraus etwas zu tun, sondern in der Demut den anderen höher achtend leben. Und so. Deswegen, wenn wir heute über diese Gesinnung nachdenken, dann ist das die Umschreibung dessen. Und wenn wir uns an die Bibelarbeit letztens auch erinnern, so diese Umschreibung oder die Definition auch von Demut, wissend um unsere Sündhaftigkeit, wissend uns selber auch einzuschätzen, wie wir als Menschen sind und den anderen höher zu achten als uns selbst. Ich erinnere mich so an den Satz, es ist möglich, wenn wir den anderen höher achten, einander zu führen, den anderen höher achtend, dann können wir uns gegenseitig leiten und führen. Diese Gesinnung, in Demut den anderen höher achten als uns selbst, diese Einstellung sollen wir in uns haben, heißt es hier. Wenn diese Gesinnung nicht da ist, dann kann man nicht entsprechend leben. Dann kann man sagen, wenn diese Einstellung und diese Grundvoraussetzung, diese Lebensausrichtung nicht gegeben ist, dann ist es nicht nur schwer, sondern unmöglich, so zu leben, dass man den anderen immer höher achtet. Dass man sich in Demut unter den anderen stellt oder den anderen auch die Belange des anderen höher achtet als die eigenen. Daher nochmal die Frage, kann man an seiner Gesinnung, an seiner Einstellung etwas ändern? Und wenn wir einfach mal auf die Taten schauen, dann scheint mir, so verstehe ich das Wort Gottes hier nicht, aber unsere Erziehung ist oft, geht in diese Richtung, dass wir sagen, natürlich kann man seine Taten ändern. Dazu fordern wir einander auf, dazu fordern wir uns selber auch oft auf, Tag ein, Tag aus. Tu das nicht so, sondern so. Lass das und tu stattdessen das. Wir sind, denke ich, viel so geprägt und sind auch so unterwegs, dass wir auch sagen, überwind das, was du denkst und benimm dich einfach anständig. So die Veränderung hat schnell die Tat und das Verhalten im Blick und nicht unbedingt sofort und in erster Linie unser Denken, den inwendigen Menschen, unsere Gesinnung, unsere Einstellung. Wie kann unser Denken verändert werden und nicht nur unser Verhalten irgendwie therapiert oder angepasst oder verbessert werden, habe ich mich gefragt. Weil es ist ja ein ganz klares Gebot. Es heißt hier, habt diese Gesinnung in euch. Das ist ein Gebot, die auch in Christus Jesus war. Kommt ja hier nochmal als Bekräftigung dazu oder als hohen Maßstab dazu. Ich möchte, dass wir Römer Kapitel, wir werden auch in unserem Philipper-Text jetzt nicht groß weitergehen. Nachher, der Text geht ja so weiter, dass Jesus hier nochmal genauer ins Zentrum gerückt wird und dieser Christus-Hymnus, dieses Loblied auf Christus so vor Augen geführt wird, wie er sich Stufe für Stufe erniedrigt hat, ohne dass ihn jemand dazu gezwungen hat und wie Gott, der Vater, ihn erhöht hat. Und das wird ja als unser leuchtendes Vorbild hingestellt. So sollen wir eingestellt sein. So sollen wir programmiert sein, wenn ich mal das Bild von dem Navi benutzen darf. So soll es unsere Denkart und Weise zu denken sein. Lass uns Römer Kapitel 12 aufschlagen. Ich möchte den Vers 2 lesen, um auch dieser Frage einfach genauer nachzugehen. Wie kann unser Denken, was eigentlich dem ganz widerstrebt, wir lieben am meisten immer noch uns selbst, wie kann unser Denken verändert werden? Und dort lesen wir, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist in diesem Vers, ähnlich auch wie in unserem Text in dem Philipperbrief, sehr ähnlich. Und zwar, es heißt nicht so wie die Welt, nicht der Welt gleichförmig, sondern verändert. Und so haben wir das auch gelesen. Nicht in nichtigem, nicht im Ehrgeiz oder in ich will es mal genau lesen, jetzt habe ich gerade die Formulierung nicht mehr auf den Lippen, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht willen, sondern in der Demut den anderen höher achtend. Und so, denke ich, ist die Bibel oft sehr, sehr praktisch. Sie sagt nicht so, sondern so. Und interessanterweise spricht sie hier nicht sofort unser Handeln an, unser Denken und unsere Taten. tu das nicht, sondern tu das. Das lesen wir an anderen Stellen auch. Aber zuallererst spricht es an und sagt, die Gesinnung, die Einstellung, das Denken, das muss verändert werden, damit Veränderung, damit auch das Leben als solches auch ein anderes, ein verändertes wird, damit es nicht dieselbe Form, nicht dieselbe Art und Weise hat, wie Menschen, die in dieser Welt leben, die unerlöst sind. Durch erneuertes Denken, und das ist ein ständiger Prozess, ist es nicht ein einmaliger Prozess. Das ist vielleicht das, was wir manchmal wünschen, dass wir sagen, ich habe doch schon so oft zum Herrn gebetet, er soll mir meinen schlechten Charakter wegnehmen oder mich verändern in meinen schlechten Gewohnheiten, dass ich so und so bin, dass ich vielleicht schnell aufbrause, die Geduld verliere und ich ärgere mich über mich selbst, ich erkenne mich nicht wieder, ich richte Schaden an in meinem nahen Umfeld. Und wir hadern vielleicht sogar mit Gott und sagen, warum bin ich so, wie ich bin und ich bin noch immer nicht verändert. Und wir wünschten, dass uns irgendjemand vielleicht die Hände auflegt und sehr tiefgläubig betet, damit das mal endlich weg ist und ich so ganz anders, wie ich eigentlich will, leben kann. Aber es heißt hier, werdet verwandelt. Es ist ein Prozess. Das ist nicht, ich habe mich hingekniet, habe gebetet und bin als ganz neuer Mensch aufgestanden. Ja, das geschieht. Wir haben eine neue Stellung in Jesus Christus. Ab dem gewissen Zeitpunkt, in dem Christus uns wiedergeboren hat. Aber das Verändern, das hat ja da angefangen, wo Gott in unser Leben hineingetreten ist. Wir hören das oft in den Zeugnissen. Ich habe mich mit 5, 6, 7 Jahren bekehrt. Aber es hat sich nicht viel verändert. Doch, es hat sich viel verändert. Ich bin Kind Gottes, von Finsternis zu Licht. Aber das Praktische, ich denke, das meinen wir eher, wenn wir so etwas sagen. Da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber das ist es ja. Das wächst. Wir wünschten, dass es peng und es steht da. Aber ob wir an unseren Bauten denken, das hat Zeit gebraucht. Jetzt im Moment sind wir in Erlinghausen angefangen am Umbauen. Wenn wir an den Garten denken, das wächst langsam. Das braucht alles Zeit. Und so ist auch die Veränderung, die Verwandlung ein Prozess, der hat angefangen in dem Zeitpunkt, wo Gott in dein Leben getreten ist. Und er ist dabei, dich zu verändern. Und das ist etwas, was stetig geschieht und geschehen muss. Da sollen wir dranbleiben und nicht mutlos werden. Bis wir in sein Bild hinein verwandelt werden. Die letzte Verwandlung wird ja geschehen, wenn wir ihn sehen. Wenn wir umgestaltet werden, um einen ewigkeitstauglichen Körper zu bekommen als Kinder Gottes. Interessanterweise wird, wenn wir den Text im Römerbrief weiterlesen würden, wird auch unmittelbar hier in dem Zusammenhang wieder über Demut gesprochen. Und darüber, dass man nicht zu hoch von sich selber denken soll. Und mir scheint, dass diese Demut und auch die Liebe, die dann auch in diesem Paket angesprochen wird, dass das so die unmittelbaren Kennzeichen dafür sind, dass Veränderung geschieht. Also das sind dann die Auswirkungen. Die werden dann schon sehr, sehr praktisch. Weil die Bibel, Paulus spricht dann weiter und sagt, einer soll dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen. Also sozusagen den anderen überbieten mit Ehrerbietung. Und so merken wir, dem veränderten Denken folgen veränderte Werke. Wenn das Denken und die Einstellung, die Sicht, das Innere des Menschen verändert wird, dann wird das doch nach außen dringen. Das hat einen Zusammenhang. Daher verwendet die Bibel auch viel, finde ich, viel Aufmerksamkeit dafür, dass der inwendige Mensch angesprochen wird und dass der diesem Wandel unterzogen wird. Und die Bibel fordert uns auf und Gottes Wort fordert uns auf, in unserer Gesinnung verändert zu werden. Und hier habe ich auch eine sehr ermutigende Wahrheit nochmal mit uns so zu teilen, wenn Gottes Wort uns auffordert, in unserer Gesinnung verändert zu werden, dann zeigt das Wort, dasselbe Wort Gottes auch gleichzeitig einen Weg auf, wie das geschieht oder wie das geschehen kann. Und es hat auch gleichzeitig die Kraft, das zu tun. Es ist nicht nur ein Wegweiser. Der Weg zur Veränderung heißt Jesus Christus in Person. Und das möchte ich so an verschiedenen Aussagen der Bibel auch uns nochmal so vor Augen führen. Und vielleicht fallen uns auch dieselben Ausdrücke auch ein. Zum Beispiel schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Also denk über ihn nach, vergiss das nicht. Wenn du unterwegs bist, das ist wichtig, dass du ihn im Gedächtnis hast. Beschäftige dich mit Jesus Christus in deinen Gedanken. Er ist nicht sofort bei den Taten, was du tun sollst, aber halt im Gedächtnis Jesus Christus. Wir denken ja den Tag über an viele, viele Dinge. Viele davon sind gar nicht so wichtig. Andere sind wiederum wichtig. Aber dieser Hinweis, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Im Hebräerbrief, auch eine sehr bekannte Stelle, wo es darum geht, in die Sünde abzulegen und die sich leicht um uns umstrickende Sünde und die jede Bürde abzulegen. So, das ist die Formulierung. Ich lese uns das. Hebräer Kapitel 12. Deshalb lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, so ist es hier übersetzt, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann wird nochmal aufgeführt, worin er uns dieses leuchtende Vorbild ist. In der Bereitschaft zu leiden, in diesem Weg der Erniedrigung, den Widerspruch der Sünder und so weiter auszuhalten, diesen Weg zu wählen. Indem wir hinschauen auf Jesus. Das heißt nachher, damit ihr nicht mutlos werdet und nicht matt werdet. Damit diese Veränderung unseres Denkens geschieht, muss diese Ausrichtung auf Jesus Christus da sein. Das ist der Weg, wie das geschehen kann. Noch eine Stelle, die das auch sehr ausdrücklich so formuliert, das ist 2. Korinther 3, Vers 18. Vielleicht blenden wir das auch ein. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, vom dem Geist geschieht. Was für eine Aussage. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht so ungehindert die Herrlichkeit des Herrn an. Es heißt über Jesus Christus, dass er der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist. Also wenn es darum geht, der Herrlichkeit Gottes ein Gesicht zu verleihen, das ist ja ein gängiger Sprachgebrauch, dann ist das Jesus Christus in Person. Und es heißt, wir werden verwandelt. Wie? Indem wir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Und ich denke, wahrscheinlich hat Paulus doch an dieses Ereignis gedacht, zumindest klingt das so, an Moses, als er so in die Gegenwart Gottes trat und er kam zurück und ihm musste man das Angesicht verdecken, weil er strahlte so aus dieser Begegnung mit dem heiligen Schöpfergott. Und er benutzt dieses Bild und sagt, so werden wir verändert, so werden wir verwandelt, indem wir die Herrlichkeit Gottes, Jesus Christus, anschauen. Und dann heißt es ganz interessant, wie werden wir verwandelt? Durch den Geist Gottes. Beziehungsweise wer verwandelt? Der Geist Gottes. Und wie? Indem wir ihn anschauen. Durch den, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und deswegen, glaube ich, ist diese Frage ganz wichtig für uns Nachfolger Jesu. Wen oder was schauen wir an? Wem gilt unsere Aufmerksamkeit? Was füllt letztendlich dann auch unsere Gedankenwelt? Und ich glaube, dementsprechend werden wir auch verwandelt werden. Das, was wir anschauen, das gewinnt in uns schon Gestalt. Das macht uns, dem werden wir ähnlich. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man sagt ja, wenn Leute einen Hund haben und den lange haben, irgendwann fangen Herrchen Herrchen und Hündchen sich an, irgendwie zu ähneln. Vielleicht interpretiert man da zu viel rein. Aber dieses Prinzip können wir hier schon sehr deutlich erkennen. Das, was wir anschauen, das gewinnt in uns Gestalt. Dem werden wir ähnlich. Das wird uns ausmachen. Das wird uns irgendwo prägen. 2. Korinther, und mit diesem Text möchte ich dann, das ist ja schon so ein Exkurs, den wir hier so thematisch, den ich hier genommen habe mit uns, das wird so die letzte Stelle sein, die ich dazu ausführen möchte. 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5. Auch, denke ich, kein unbekannter Text. Es heißt hier, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Das heißt hier sehr deutlich, das ist geistlicher Kampf. Das ist nicht einfach, ja, muss mich verändern, muss mir was vornehmen, muss pünktlicher werden, zuverlässiger und all diese guten Tugenden, die ja wichtig sind. Es heißt hier, es ist geistlicher Kampf. Und in unserer Gedankenwelt, da sind wir angefochten. Da türmen sich so viele Gedanken. Und es heißt, wir haben die Voraussetzungen, diese Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Daher, das Wort Gottes zeigt einen Weg in Verbindung mit Jesus, in dieser Autorität, die er auch verleiht. Wir sind ja der geistlichen Welt hilflos, dem Bösen hilflos ausgeliefert als Menschen. Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber Christus ist da. Und unter seinen Gehorsam, in dem Bewusstsein, er ist Herr über alles, dürfen wir auch unsere Gedankenwelt kontrollieren lernen und so verwandelt werden. Habt diese Gesinnung in euch, sagt das Wort von heute, die auch in Christus Jesus war. Nicht nur Verhaltenstherapie, sondern verwandelt werden in sein Bild. Daher schauen wir mehr und mehr den Christus an, damit wir in unserem Denken, in unseren Einstellungen des Lebens verändert, verwandelt werden und so werden Liebe, Demut und Glauben Hand und Fuß bekommen. Amen. Ich würde gerne noch beten mit uns. Vielleicht erheben wir uns dazu ein letztes Mal. Ja, unser Vater, danke für Jesus Christus. Danke, dass er der Ausdruck deiner Herrlichkeit ist. Danke, dass dein Wort uns ihn so ausführlich und so genau umschreibt. Und Jesus, dass du dich so offenbart hast den Menschen. Du bist einer von uns geworden und hast uns die Herrlichkeit des Vaters gezeigt und gebracht. Danke dafür. Danke dir, dass du der Weg bist für uns, nicht nur gerettet zu werden, sondern auch der Weg bist, verändert zu werden in unserem Denken, in unserer Einstellung und letztendlich auch in unserem Wandel. Du bist für uns derjenige, der uns wirklich verändert. Gib uns Gnade, dass dieser kleine Teil der Verantwortung, den wir haben, nämlich was schauen wir an, was fasziniert uns, dass wir dem nachkommen, dass wir an der Stelle treu sind und dich im Gedächtnis haben, dich vor Augen haben, dich ernst nehmen. Gib Gnade, Herr, dass wir uns nicht verzetteln in diesem geistlichen Kampf, sondern die Gedanken, die sich irgendwo gegen dich und dein Werk richten, unter deinen Gehorsam gefangen nehmen, dass du über alles, auch über unsere Gedanken, Herr bist. Danke, dass wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen dürfen, auch für diesen Abend. Amen. Wir gehen auseinander im Frieden Gottes. Auf Wiedersehen.